Kolleginnen und Kollegen, meiner Warnung zum Trotz ging es schneller als gedacht. Und mit Blick auf die Zeit würde ich Sie auch bitten und vor allem die Fotografen und Fotografen Platz zu nehmen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an alle hier im Saal und alle, die uns im Livestream verfolgen. Es geht heute um zwei Gesetzesvorhaben, die im Bundeskabinett waren. Zum einen um das Wind-an-Land-Gesetz und zum anderen um das Bundesnaturschutzgesetz. Dafür begrüße ich unsere Gäste, Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck, Bundesbauministerin Clara Geiwitz und Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Willkommen an Sie. Ehe wir inhaltlich einsteigen, eine kurze Vorbemerkung meinerseits, weil wir live übertragen werden und uns vielleicht nicht alle kennen. Die Bundespressekonferenz ist ein Verein von Journalistinnen und Journalisten für die eben solchen und hängt nicht mit der Regierung zusammen. Wir veranstalten hier Pressekonferenzen und gewährleisten, dass unsere Mitglieder ihre Fragen loswerden können und diese auch beantwortet bekommen. So hoffe ich, wird es auch heute der Fall sein. Wir begrenzen auf eine Stunde. Im Anschluss findet die Regierungspressekonferenz statt. Deswegen werde ich die Zeit relativ streng auf die Zeit achten und bitte Sie deswegen, darauf zu achten, eine Frage, eine Nachfrage pro Person. So viel der Vorrede und wir starten. Herr Habeck, bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Danke, dass wir hier zu dritt aufschlagen dürfen. Wir stellen jetzt zwei Gesetze vor, die durch gute Kooperation und enges Zusammenspiel der Häuser, deswegen herzlichen Dank erst einmal an Steffi Lemke und Clara Geiwitz, in den letzten Wochen und Monaten entstanden sind, die auch beide zusammen zu lesen sind, aber natürlich jeweils unterschiedliche Fachlichkeiten haben. Da es sich um windkraftrelevante Gesetze handelt, darf ich hier kurz den ersten Aufschlag machen. Die beiden Gesetze werden dazu führen, dass der Ausbau der Windkraft in Deutschland in einem großen Umfang wieder vorankommt. Das ist wichtig. Das ist zentral, sowohl zur Erreichung der Klimaschutzziele. Wir brauchen ja mehr erneuerbaren Strom, auch für die Bereiche, die bisher noch nicht mit Energie aus erneuerbaren Energien bespeist werden. Also die Elektrifizierung auch des Wärmesystems, der Industrie, teilweise durch die Produktion von Wasserstoff und auch des Verkehrs durch E-Mobilität, bedeutet eben, dass wir eine größere Menge von erneuerbaren Energien brauchen. Es ist aber auch wichtig für die Energiesicherheit und Versorgung. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass die Gaszufuhren aus Russland gestern noch einmal gekürzt wurden. Wenn man das Gefühl hat, alle Hausaufgaben sind gemacht und alles läuft gut, dann täuscht man sich. Es ist noch nicht vorbei. Es fängt vielleicht gerade erst an. Das heißt, die Unabhängigkeitmachung von fossilen Energien und von russischen fossilen Energien muss mit Hochdruck vorangebracht werden. Das gesagt, will ich nicht verhehlen, dass das, was wir heute vorstellen, für viele Menschen und für einige Regionen sicherlich auch eine Zumutung bedeutet. Ich weiß ungefähr, wovon ich rede. Ich komme aus einem Bundesland, das die 2% Fläche schon mit Windkraftanlagen bestellt hat oder dabei ist, es zu tun. Es gibt viele Debatten, es gibt viele Widerstände. Und auch wenn wir uns auf Bundespressekonferenzen und in Kabinetten immer beschwören, wie wichtig der Ausbau der erneuerbaren Energien ist, uns dreien und den anderen Kolleginnen und Kollegen ist sehr wohl bewusst, dass dieses auch die Gesetze, die wir heute anschieben, in vielen Regionen Widerstände, Sorgen oder Ängste auslösen werden. Und auf die muss man eingehen. Das heißt, die Kommunikation und das Begründen, warum das notwendig ist, darf nicht alarmen. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich sagen, dass zwischen Sorgen ernst nehmen und Sorgen zu einer politischen Blockade werden lassen ein entscheidender Unterschied besteht. Und so wollen wir auch agieren, so agieren wir heute mit diesen beiden Gesetzespaketen, dass wir uns nicht durch die Sorgen, durch die Ängste in die Handlungsunfähigkeit begeben, die wir in den letzten Jahren ja teilweise gesehen haben. Deswegen legen wir heute mit dem Wind-an-Land-Gesetz ein Gesetz vor, das die Verbindlichkeit des Windkraftausbaus in Deutschland regelt. Über zwei Jahreszahlen, 2026, müssen 1,4% der Fläche für Windkraftanlagen beplanbar vorgehalten werden und 2032 dann die 2% der Fläche. Wir haben verschiedene Studien durchlaufen lassen und modellieren die Ausbauziele für die Länder. Sonst müssen die Länder sie jeweils erreichen, sodass einige Länder die Windstärkeren im Wesentlichen 2,2% erreichen müssen und andere Länder nur 1,8 machen müssen. Es geht allerdings nicht nur um Windhöfigkeit, sondern auch andere Kriterien wie Größe von Naturschutzgebieten, Dichte der Besiedlung und so weiter sind dort mit eingeflossen. Diese 1,4 bis 2026 und 2 dann im Durchschnitt bis 2032 gelten auch in einer anderen Form für die Stadtstaaten. Sie müssen 0,5% ihrer Fläche bereitstellen. Wir haben dann einen Mechanismus geschaffen, der es den Ländern ermöglicht, untereinander Gebiete, Flächen abzutreten, also dass ein Land für ein anderes Land Flächen ausweisen kann. Dafür gibt es allerdings kein festes Handlungssystem, ein Zertifikatehandel, eine Börse oder etwas, sondern die müssen einen Staatsvertrag schließen und sich dann selber einig werden, wie sie das gegenseitig kompensieren. Insofern gibt es dort eine Flexibilität, aber gleichzeitig auch eine Verpflichtung, jetzt voranzukommen, so dass die Solidarität in diesem Land gemeinsam getragen wird. Ich will schließen mit der Bemerkung, dass das, was als Last, als kritische Debatte vielleicht empfunden wird, zunehmend eben auch ein Vorteil ist. Und zwar ein Vorteil für die Menschen werden kann, wenn man die Planung klug macht, zumal auch ein Vorteil für die Region daraus entsteht. Wir haben im EEG, das sich jetzt ja ebenfalls in der parlamentarischen Beratung befindet, darauf geachtet, dass Bürgerbeteiligung, also private Personen, die sich an Windparks beteiligen können, einfacher gemacht werden kann. Wir reizen die europäische De Minimis-Regel vollumfänglich aus. Wir unterstützen sogar Planungen, die sich dann nicht realisieren, mit bis zu 75% Bundeszuschuss, sodass es attraktiv gemacht wird, dass Menschen sich um ihre Windparks für ihre Haustür selbst kümmern beziehungsweise sie selber in die Hand nehmen und damit auch den Verdienst in der Region halten. Wir wollen außerdem die Beteiligung oder die Bezahlung von Gewinnen an die Kommunen erleichtern, schaffen da auch eine Rechtsnorm für die bestehenden Windparks. Und drittens möchte ich als Wirtschaftsminister jetzt einmal darauf hinweisen, dass wir zunehmend sehen, dass Wirtschaftsbetriebe, große wie mittelständische, sich zunehmend in den Regionen ansiedeln, wo eine hohe Durchdringung mit erneuerbaren Energien ist. Also es ist richtig ein Standortvorteil inzwischen geworden, erneuerbare Energien zu haben. Das schafft dann Wertschöpfung, schafft Arbeitsplätze in der Region. Also bei allem draufschauen auf veränderte Heimaträume, veränderte Horizonte und politische Debatten. Wir dürfen nicht übersehen, dass die günstige erneuerbare Energie inzwischen auch ein wirklicher Standortvorteil für die Region in Deutschland geworden ist. Ist, dass der Ausbau der Windkraft Konsequenzen hat für die Raumordnung, wird Clara Geiwitz gleich erläutern.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Bitte sehr, Frau Geiwitz.
Ja, vielen Dank, Frau Wolf. Ich kann gleich anschließen. Ich denke, wenn man sich die Entwicklung der jüngsten Ansiedlungen in Ostdeutschland, aber auch in Norddeutschland ansieht, dann ist klar, dass das, was der Wirtschaftsminister gesagt hat, stimmt. Erneuerbare Energien, das ist ein großer Standortvorteil für die Länder. Und ich glaube, gerade durch den furchtbaren Krieg in der Ukraine ist es jedem noch mal klar geworden, wie wir dringend auch unabhängig werden müssen von fossilen Energieträgern. Zum einen aus diesen Gründen, aber natürlich auch zum Schutz des Klimas. Und lebenspraktisch sind ja immer alle Menschen dafür, dass man sagt, wir wollen die erneuerbaren Energien ausbauen. Wenn es dann konkret wird, dann wird es meistens etwas komplizierter. Und deswegen ist die Botschaft von heute, diese Bundesregierung hat versucht, sämtliche Hemmnisse beim Ausbau der erneuerbaren Energien im Bereich des Windes auszuräumen. Etwas, was jahrelang in der Vorgängerregierung nicht möglich war, ist jetzt passiert mit diesem Gesetzentwurf. Wir werden nicht nur die Ziele definieren, die hat ja Robert Habeck auch vorgestellt, wie das Wirtschaftsministerium diese Ziele auch berechnet hat für die einzelnen Bundesländer, sondern wir werden auch an diese Ziele oder vielmehr bei der Nichterreichung dieser Ziele eine Rechtsfolge anknüpfen. Das ist notwendig, weil natürlich vor Ort auch jede Menge Gründe immer gefunden werden, warum das an der einen oder anderen Stelle kompliziert ist. Wir sagen, wir müssen diese Ziele definieren, aber auch in einer Art und Weise, dass tatsächlich intensiv jeden Tag daran gearbeitet wird, sie auch dann tatsächlich umzusetzen. Dabei helfen wir den Ländern, indem wir die Art und Weise, wie man solche Windbereiche ausweist, leichter machen. In der Vergangenheit gab es ja eine Negativplanung. Die Länder mussten zum einen sehr umfänglich begründen, warum der eine oder andere Standort nicht in Frage kommt. Und es gab auch eine sehr komplexe Rechtsprechung zum Substanzgebot. Das heißt, die Frage, wie viel Teil der Landesfläche wird überhaupt für Windenergie ausgewiesen. Das alles haben wir jetzt gesetzlich geregelt. Das heißt, die Länder haben eine ganz klare Vorgabe, die sie gesetzlich umsetzen müssen. Und wir haben ihnen Planungssicherheit gegeben. Die zwei Daten, das nächste ist 26, hat Robert Habeck angesprochen. Und wir haben eine Lösung gefunden, die die Planungshoheit vor Ort in den Gemeinden, aber auch in den Ländern berücksichtigt. Und wir sagen, Ziel ist es, dass diese Prozentsätze des Windenergiegesetzes umgesetzt werden. Wie das vor Ort passiert, das ist Sache vor Ort. Das heißt, auch die ganze Frage der Länderöffnungsklauseln ist in den meisten Bereichen der Länder jetzt weiter möglich gestaltbar, mit Ausnahme natürlich der auszuweisenden Windenergiebereiche. Und das Wichtige ist, klar, auch wenn die Länder es nicht schaffen, dann muss etwas passieren, damit diese Ziele nicht nur unverbindliche Vorgaben sind, sondern tatsächlich jeden Tag an ihrer Erreichung auch gearbeitet wird. Das heißt, es gibt ein regelmäßiges Monitoring, wie weit die Zielerreichung ist, und sollte es nicht geschafft werden, in den Ländern die vorgegebenen Quoten zu erreichen, dann gibt es die Rechtsfolge, dass es eine allgemeine Privilegierung von Windrädern im Außenbereich gibt. Und ich glaube, das ist ein großer Anreiz dafür, dass die Länder und die Kommunen ihre Steuerungsmöglichkeit in Anspruch nehmen, um jetzt zu sagen, wo in ihren Ländern die Windenergie ausgebaut wird und wo nicht. Und wir jetzt dadurch, dass wir auf eine Positivplanung umstellen und dass wir die konkreten Vorgaben machen, wie viel Prozent der Landesfläche für Windenergie notwendigerweise geplant werden muss, ist vieles, was in der Vergangenheit sehr kompliziert war, jetzt deutlich einfacher geworden durch diese Novelle. Was das alles mit dem Bundesnaturschutz macht, das würde die Kollegin Lemke jetzt erklären.
Da übergeben wir direkt hin. Bitte sehr, Frau Lemke. Alles gut.
Ja, vielen Dank. Anknüpfend an meine beiden Kolleginnen möchte ich ausführen, dass wir uns gegenwärtig zwei großen ökologischen Krisen gegenübersehen. Das ist einmal die Klimakrise, das ist einmal die Krise des Artenaussterbens. Und diese beiden Krisen sind beide existenzbedrohend und sie verstärken sich im schlimmsten Falle gegenseitig. Das heißt, die Frage, dass die Klimakrise negative Auswirkungen natürlich auf den Naturschutz, auf die Artenvielfalt hat und andererseits das Artenaussterben und der reine schiere Biomasseverlust natürlich die Klimakrise anfeuert, diese Zusammenhänge versuchen wir, indem wir einerseits den Windkraftausbau beschleunigen und damit die Klimakrise bekämpfen und andererseits den Naturschutz stärken, innerhalb dieser Bundesregierung aufzugreifen und gemeinsam zu lösen. Deshalb habe ich mit dem Bundeswirtschaftsministerium im April Eckpunkte für eine Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes vorgelegt. Diese setzen wir jetzt um und wir werden damit Folgendes schaffen. Zum Ersten werden wir die verfügbare Flächenkulisse für Windkraft erhöhen. Dazu haben Frau Geiwitz und Herr Habeck eben Ausführungen gemacht. Das heißt, das Wind-an-Land-Gesetz ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Bundesnaturschutzgesetznovelle jetzt auf den Weg bringen konnten, weil das Haupthemmnis die Flächenverfügbarkeit ist. Das wird jetzt einerseits durch die Gesetzesnovelle, die schon dargestellt wurde, aufgelöst und andererseits auch, indem wir Landschaftsschutzgebiete, also eine der niedrigsten Schutzkategorien, die es in Deutschland gibt und die bisher teilweise auch schon für Windkraft zur Verfügung gestanden hat, jetzt in Landschaftsschutzgebieten ermöglichen, Windkraftanlagen zu bauen, bis das 2%-Ziel erreicht ist. Das ist die eine Regelung, die tatsächlich mehr Fläche zur Verfügung stellen wird. Zweitens werden wir durch Standardisierung und die Signifikanzprüfung eine Beschleunigung von Planungsverfahren, von Prüfungen ermöglichen. Wir werden dafür die einheitlichen Listen für die betroffenen Brutvogelarten mit diesem Gesetz vorlegen, die anerkannten Vermeidungsmaßnahmen und die jeweiligen Abstände zu den Windenergieanlagen. Wir setzen hiermit auf den Prozess der Umweltministerinnen der Länder der letzten Monate auf und vereinheitlichen jetzt diese Vorschläge aber für die Bundesebene und setzen damit Standardisierungen und Maßstäbe fest, sodass es hier in Zukunft eine Beschleunigung geben kann. Und wir schaffen damit vor allem auch Rechtssicherheit für die Genehmigungsprozesse, die dann an konkrete Artenschutzmaßnahmen angeknüpft sind. Wir erleichtern die artenschutzrechtliche Ausnahme mit dieser Bundesnaturschutzgesetznovelle, indem die Genehmigung der Anlagen einfacher und rechtssicherer erwirkt werden kann. Dazu gehört die Klarstellung, dass der Betrieb von Windenergieanlagen im überragenden öffentlichen Interesse liegt und die Alternativenprüfung und die artenschutzrechtliche Ausnahmeprüfung dadurch vereinfacht wird. Viertens vereinfachen wir das Repowering. Das heißt, ich hatte dargestellt, dass durch das Wind-an-Land-Flächengesetz schnell Fläche zur Verfügung gestellt werden soll, die Länder zur Ausweisung gebracht werden sollen. Und mit der Vereinfachung des Repowering schaffen wir schnell die Möglichkeit oder bessere Möglichkeiten, alte Anlagen durch moderne und leistungsfähigere Anlagen zu ersetzen, indem wir die Vorbelastungen an den jeweiligen Standorten der Altanlagen klarer berücksichtigen und die Prüfung von alternativen Standorten erleichtern. Und fünftens legen wir mit dieser Bundesnaturschutzgesetznovelle auch ein Artenhilfsprogramm auf, an dem auch die Windenergiebetreiber zu beteiligen sind. Das heißt, dieses Artenhilfsprogramm wird sich speisen aus 80 Millionen Euro für die nächsten Jahre und aus Beiträgen der Windenergiebetreiber, um den Populationsschutz gefährdeter Arten zu verbessern. Das heißt, es ist eine Art revolvierender Fonds, mit dem wir die besonders gefährdeten Arten, die im Erhaltungszustand gefährdet sind, dauerhaft schützen können. Wir werden dafür die entsprechenden Maßnahmen mit dem Bundesamt für Naturschutz entwickeln und damit eine Verbindung zwischen Klimakrise und Krise des Artenaussterbens schaffen, indem wir einerseits den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen und andererseits den Naturschutz stärken, wozu auch gehört, dass ich mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz 4 Milliarden Euro in den nächsten 4 Jahren zur Verfügung stellen kann, um Ökosysteme zu renaturieren, wiederherzustellen und in der nächsten Woche die EU-Kommission voraussichtlich auch die Restoration Directive beschließen wird, mit der auch von europäischer Ebene aus den Mitgliedstaaten auferlegt wird. Renaturierungsmaßnahmen, ich halte das für die entscheidende Stellschraube, um Naturschutz voranzubringen, in Deutschland und in Europa zu stärken.
Vielen Dank auch an Sie und bis hierhin. Ich komme zu Ihren Fragen und würde Sie bitten, diese jeweils zu adressieren. Und ich fange im Saal an bei Frau Dudin. Das richtige
Mikro. Ja, eine Frage an Minister Habeck. Vielleicht können Sie mal konkret sagen, wo wir am Beispiel von 3 Ländern gerade stehen. Also wie viel der Fläche hat Bayern aktuell ausgewiesen, wie viel Baden-Württemberg und wie viel Thüringen?
Insgesamt haben wir in Deutschland 0,8% der bundesdeutschen Fläche ausgewiesen, von der aber nur 0,5 zur Verfügung steht. Und die einzelnen Länderlisten sind verfügbar, aber nicht in meiner Mappe. Und wenn wir die jetzt noch auftreiben können, lese ich das gleich vor und sonst schicken wir eine Mail rum, wo die Länder stehen.
Kurze Nachfrage, aber es gab ja eine Zeit lang auch Schwierigkeiten, die Daten überhaupt zusammenzukriegen. Die Daten haben Sie jetzt aber vorliegen.
Ja, die Daten haben wir vorliegen. Es gibt unterschiedliche Bemessungsmethoden und ein Teil dessen des Problems hat eben auch Clara Geiwitz angesprochen. Die bayerische 10H-Regel liegt ja über dem ganzen Land. Das heißt, es gibt Eignungsgebiete, die sind ausgewiesen. Und dann gibt es eine Regel, die da drüber liegt. Und dann weiß man nicht, ob man sie mal benutzen kann. Und insofern weiß man teilweise nicht, welche Flächen eigentlich wirklich zur Verfügung stehen. Also es gibt quasi ein Ermittlungsproblem, was eigentlich wirklich da ist. Aber durch die neue Gesetzgebung ist das dann klarer und die Zahlen sind vorzeigbar. Und wir arbeiten kurz mal daran, dann kann ich die gleich beantworten.
Herr Delfs, war das das Richtige?
Oh, nee, war. Ja, ich habe hier Habeck.
Ja. Ja, ich weiß. Ich gucke nur gerade, ob wir noch die Zahlen für Thüringen und für Bayern auftreiben können mit Blickkontakt.
Alles gut. Ich habe, wenn Sie erlauben, noch mal ganz kurz eine Frage zu dieser Kürzung der Gaslieferung, was Sie ja auch selbst am Anfang am Eingangs erwähnt hatten. Da hatten Sie ja sinngemäß gesagt, glaube ich, vielleicht fängt das Ganze auch erst an. Meinten Sie damit jetzt, dass Sie hinter dieser Ankündigung von gestern möglicherweise den Einstieg in ein größeres Embargo sehen oder wie war das zu verstehen? Die offizielle Version ist ja, dass es technische Probleme sind, aber wenn man sich die technische Problematik genauer anschaut, kriegt man ja schnell den Verdacht, dass es vielleicht doch eine politische Motivation ist hinter dieser Gasreduzierung, die wir gerade sehen. Sehen Sie das auch so?
Im Kern sehe ich das so. Wir sind nur nicht, es ist nur kein Einstieg, sondern wir haben das ja jetzt über den Frühsommer und Sommer schon beobachtet, dass scheibchenweise, würde ich sagen, oder schrittweise vorgegangen wird. Es sind die Einstellung der Gaslieferungen von verschiedenen Ländern, die getroffen wurden, Polen, Bulgarien, Dänemark. Dann gab es die Sanktionierung von Gazprom Germania, die nicht dazu geführt hat, dass weniger Gas geliefert wurde, wohl aber, dass die Verträge neu geschlossen werden mussten, was also den Preis nach oben getrieben hat. Und das, es ist richtig, dass auf der Nord Stream 1 Pipeline Verdichterstationen von Siemens im Einsatz sind. Das Problem ist auch bekannt. Wir haben in enger Abstimmung mit der Europäischen Kommission festgestellt, dass die Wartung dieser Anlagen nicht unter den Sanktionen liegt. Das habe ich auch persönlich Siemens bestätigt. Die Anlagen werden über Kanada gewartet. Wir sind mit den Kanadiern im Gespräch, inwieweit die kanadische Rechtsnorm die Sanktionen das ermöglichen. Aber die erste Wartungstranche, wo das relevant geworden wäre, fällt unserer Kenntnis nach erst im Herbst an. Und wenn, dann, da es eine Reihe von Anlagen sind, nicht in dieser Dimension von 40%. Insofern ist auch bei mir der Eindruck, dass das, was gestern passiert ist, eine politische Entscheidung ist und keine technische begründbare Entscheidung. Wie die sich auswirkt auf den europäischen und deutschen Gasmarkt, das wird man abwarten müssen. In der Regel ist es den Versorgern immer gelungen, Gas aus anderen Quellen aufzutreiben. Wir haben auch kein Versorgungsproblem in Deutschland. Es wird auch wohl weiter eingespeichert. Da haben wir ja in den letzten Tagen und Wochen sehr gute Fortschritte gemacht. Wie sich das allerdings jetzt insgesamt entwickelt, da werden wir sicherlich 2-3 Tage warten müssen, um einen kompletten Überblick zu haben. Aber dass diese Schritte, Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, hat mal von chirurgischen Eingriffen gesprochen oder zielgenauen Eingriffen gesprochen, dass das sozusagen in der Logik weitergemacht wird, das scheint mir evident zu sein.
Noch eine Nachfrage. Sehen Sie denn jetzt aktuell schon eine Verringerung der Gaseinspeisung aus Russland? Oder
gestern sind die, das hat die Bundesnetzagentur, macht das ja immer alles sehr transparent, gestern sind die möglichen Kapazitäten nur bei 60% gewesen. Also gestern ist der Gasfluss aus Russland zurückgegangen. Er ist an anderen Stellen leicht schwankend, wie so ein bisschen eine Fieberkurve hochgegangen. Aus anderen Quellen wurde dann auch nachgeführt. Aber ob das den Verlust von etwa 40% Nord Stream 1 mittelfristig aufwiegen kann, also gestern nicht. Ob das jetzt über die nächsten Stunden und Tage gelingt, das werden wir, wie gesagt, abwarten müssen.
Herr Jung.
Grundsätzlich die Frage an Frau Lemke. Sie hatten ja gesagt, wir haben eine Klimakrise und eine Artenschutzkrise. Wenn ich die Berichterstattung und Ihre Worte jetzt verfolgt habe, haben wir uns dafür entschieden, die eine Krise bei der anderen auszuspielen. Ja, weil der Artenschutz geht ja zurück. Der wurde jetzt ja eingestampft ein bisschen, um mehr Windräder bauen zu können. Würden Sie das auch so sagen? Und Herr Habeck,
Herr Jung, aktuell... wir bleiben bei einer Frage und einer Nachfrage.
Ja, dann warte ich halt.
Das würde ich so definitiv nicht sagen und das können Sie auch definitiv aus meinen Worten nicht entnehmen. Ich bin der Meinung, ich habe eher das Gegenteil gesagt, dass wir einerseits mit dem Ausbau der Erneuerbaren, das heißt mit dem Bekämpfen der Klimakrise, auch einen Beitrag zum Bekämpfen der Krise des Artenaussterbens leisten. Es ist nicht die einzige Ursache für das Artenaussterben, aber es ist eine der Ursachen des Artenrückganges, dass sich gegenwärtig die klimatischen Bedingungen in einem solchen Tempo verändern, dass Arten, die sich über Jahrhunderte, Jahrtausende etabliert haben, mit diesen Veränderungen nicht mehr klarkommen und deshalb Rückgänge stattfinden und auch das Risiko des Aussterbens durch die Klimakrise verschärft wird. Und deshalb werden wir auf der anderen Seite, ich hatte das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz erwähnt, zu dem ich Eckpunkte vorgestellt habe, in dem mein Haus gegenwärtig die Förderrichtlinien erarbeitet und dass wir in diesem Herbst beginnen werden, umzusetzen, Renaturierungsmaßnahmen für zerstörte Ökosysteme vornehmen, sei das das Renaturieren von Auen oder das Renaturieren von alten Wäldern, von artenreichem Grünland. Das heißt tatsächlich eine Umkehr gegenüber dem bisherigen Umgang mit Naturräumen vornehmen werden, was auch dringend erforderlich ist, weil wir diese Naturräume brauchen, um uns vor den Folgen der Klimakrise, die nicht mehr aufzuhalten sind, zu schützen. Ich lebe persönlich in einer Region, die jetzt bereits wieder von Dürre betroffen ist. Das heißt, wenn wir dort nicht gesunde Böden haben, gesunde Auen haben, gesunde Wälder haben, die Wasser speichern können gegen Dürreereignisse, gegen Hochwasser- oder Starkregenereignisse, dann wird es für uns auch verdammt eng werden. Und dafür ist das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz mit 4 Milliarden ausgestattet. Und hier im Bereich des Windkraftausbaus kommt zusätzlich das Artenhilfsprogramm dazu mit mindestens 80 Millionen aus öffentlichen Geldern für diese 4 Jahre. Und ich bin mir sicher, dass ich dafür auch mehr Geld vom Kabinett bewilligt bekommen würde, wenn wir mehr brauchen, um Arten, die durch den Windkraftausbau konkret gefährdet sein könnten, mit Artenhilfsmaßnahmen, sei das sowas wie Nisthilfen außerhalb der Windkraftgebiete, dann auch tatsächlich zu unterstützen. Es ist ein Spagat, das beides hinzubekommen. Und mit diesen Gesetzen einerseits und den anderen Maßnahmen, die ich aufgeführt habe, hat sich diese Regierung sowohl zum Bekämpfen der Krise des Artenaussterbens als auch zum Klimaschutz bekannt.
Ich bezog mich auf den Rückgang beim Artenschutz in Sachen Windkraftausbau. Herr Habeck, 7 Jahre dauert aktuell die Genehmigung eines Windparks im Schnitt und bei Großwindrädern sogar 6 bis 8 Jahre. Wie lange soll das künftig dauern?
Wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, und die Ausbauziele sind ja die Bedingung dafür, dann heißt ja die Rechnung, wenn wir 6, 7 Jahre dafür brauchen, um Anlagen zu genehmigen, dass alle Anlagen, die wir 2030 oder 2029 haben wollen, jetzt im Verfahren sein müssten. Das sind sie aber nicht. Insofern ist die Frage natürlich völlig berechtigt. Und wir müssen runterkommen auf Planungsräume, die vielleicht 2, 3 Jahre brauchen, um die Planungsräume auszuweisen. Das sind die Gebiete, die wir haben. Das muss sorgfältig gemacht werden. Und dann darf es in der Genehmigung meiner Ansicht nach nicht länger als 2 Jahre dauern. Und das ist die obere Grenze. Das heißt, wir haben noch was zu tun da drin. Und das hängt nicht nur bei Gesetzgebung an, sondern auch bei Ausstattung der Behörden, digitalen Verfahren. Dann hat Steffi Lemke, wenn ich das sagen darf, finde ich das Entscheidende gesagt, dass wir versuchen, einen Widerspruch, der gar nicht immer da ist, hiermit aufzulösen. Und der Widerspruch lautet so, dass ja, wenn man Status quo nimmt, Klimaschutzminister oder Energieminister oder Windmühlenbetreiber gar kein Interesse daran haben, dass es viele Arten gibt, weil die ja die Planung verhindern, verzögern und überall blockieren. Das ist ja absurd, wenn wir sozusagen einen negativen Anreiz durch Klimaschutz haben, dass der Artenschutz gemacht wird, das ist ja bekloppt. Umgekehrt müsste es doch eigentlich so sein, dass gerade die Windkraftbetreiber ein Interesse haben, dass es möglichst viele Arten gibt davon. Und das ist im Moment auf der europäischen Ebene nicht eingelöst, zugegebenermaßen. Windkraftanlagen töten manchmal Fledermäuse oder große Vogelarten. Aber in der Gesamtpopulationsentwicklung haben wir ja große Fortschritte in Deutschland. Artenspezifisch unterschiedlich, aber es gibt Fortschritte. Das konnten wir in diesem Gesetz nicht auflösen, das komplett zu vereinbaren. Aber wir gehen erste Schritte. Und das ist das Entscheidende eigentlich jetzt, was das Bundesnaturschutzgesetz und den Windkraftausbau angeht, dass es mehr Windkraftanlagen und mehr Artenschutz gibt. Und wenn man das jetzt noch sozusagen systematisch weiter behandelt auf der europäischen Ebene, dann kann es dazu führen, dass die Naturschützer mehr Windkraftanlagen wollen, weil das ja natürlich auch Klimaschutz bedeutet, und die Windkraftanlagen, Betreiber, Hersteller, Planer, Klimaschutzminister mehr Naturschutz wollen, weil das letztlich gut ist für die Planungsbeschleunigung für Windkraftanlagen. Das ist quasi der logische Umkehrpunkt, den diese Gesetzesnovelle einleitet, zugegebenermaßen nur einleitet, aber immerhin mit dem Artenhilfsprogramm, in das die Windkraftanlagenbetreiber einzahlen, der Logik nach ein Status quo, wo sich das als unvereinbar darstellt, durchbrochen wird.
Ich wechsle mal ins Digitale. Der Kollege Pohl vom ARD-Magazin Kontraste fragt an Frau Geiwitz gerichtet. Sie hatten im April einen Gesetzentwurf vorgelegt, der den Ländern die Möglichkeit nehmen sollte, Mindestabstände zu erlassen. Warum konnten Sie sich damit nicht durchsetzen?
Das ist das normale Verfahren. Ein Ministerium macht einen Gesetzentwurf und dann gehen wir in die Ressortabstimmung. Und jetzt haben wir einen Zustand, der sogar beides vereinbart. Wir haben zum einen die Möglichkeit, was ich als langjährige Landtagsabgeordnete gut finde, dass die Länder entscheiden können, ob sie die von Herrn Habeck ausgerechneten Vorgaben einhalten können und gleichzeitig größere eigene Abstandsflächen haben. Und sollte das aber dazu führen, sollten diese größeren Abstandsflächen dazu führen, dass die Ziele des Windausbaus nicht eingehalten werden, dann werden entsprechend die Privilegierungen im Außenbereich für Windräder gezogen ab 26, inklusive dann dem nicht mehr möglichen größeren Abstandsflächen. Insofern ist das jetzt eine gute Nachricht für beide Seiten. Wir können mit dieser Gesetzesnovelle garantieren, dass die Ausbauziele nicht nur Ziele bleiben, sondern es tatsächlich einen großen Druck gibt, dass sie umgesetzt werden. Und es gleichzeitig aber dazu führt, dass die Länder entscheiden können, auf welche Art und Weise, mit welchen Länderabstandsregelungen sie diese Ziele umsetzen. Und sollte das aber scheitern, dann ist auch ganz klar, was 26 passiert.
Der Kollege Krämer von Reuters fragt nicht adressiert an eine Person, die Bundesländer sollen sich gegenseitig Flächenausbauziele übertragen können. Wie soll das konkret geschehen und wie würde die Kompensation funktionieren?
Das liegt bei den Bundesländern. Wir haben uns in dem Sinne da ja ganz auf das konzentriert, was wir insgesamt wollen, nämlich allgemeine Vorschriften machen, aber die Ausgestaltung den Ländern überlassen. Und wenn jetzt ein Land X sagt, wir halten es für wünschenswert, dass wir mehr als, sagen wir mal, die sollten 2% machen, wir machen 2,4%, weil wir wissen, dass große Wirtschaftsunternehmen dann Interesse an uns haben, weil wir Branchen ansiedeln, weil wir die Menschen, die Bürgerinnen, die Bürger gerade vielleicht in den strukturschwächeren Räumen daran beteiligen wollen. Das ist ja, wenn ich die Klammer aufmachen darf, das, was ich in meinem Bundesland erlebt habe, dass ein sehr strukturschwaches Gebiet, die schleswig-holsteinische Westküste, durch die Windkraft vergleichsweise wohlhabend geworden ist, mit das schnellste Glasfasernetz in ländlichen Regionen dort zu finden ist, sich so eine Art Start-up-Community teilweise direkt ansiedelt, mitten in Dithmarschen oder in Nordfriesland, hätte man auch nicht gedacht. Also wenn die Länder sich entscheiden, wir machen mal ein bisschen mehr, wir würden das aber gerne mit anderen Ländern verkoppeln. Und es gibt andere Länder, die sagen, wir wollen das nicht, wir wollen nicht so viel machen, aus Gründen, die mir nicht einleuchten, aber die vielleicht in den Ländern zu finden sind, dann können die miteinander vertragsfähig werden. Und dann müssen die einen Staatsvertrag unterzeichnen und das müssen sie einreichen beim Energieministerium, das wäre ja dann in diesem Fall bei unserem Ministerium. Und dann sagen wir, von unseren Flächen gehören so und so viel dem Bundesland Y. Und dann wird das bei denen eingereicht. Und was sie dafür kriegen, das müssen die Länder untereinander machen. Sie können großmütig sein und sich das schenken, wenn sie das wollen. Sie können Geld oder symbolische Geschenke austauschen. Das ist alles denen überlassen. Wird wahrscheinlich im Wesentlichen um Geld gehen, wenn ich das sagen darf. Aber das ist auch okay.
Ich bin im Saal bei dem Kollegen von Ihnen aus gesehen, links olivgrüne Jacke.
Ja, Fabian Busch von web.de und GMX. Eine Frage an Frau Geiwitz. Die hatten eben bei den Sanktionen gesagt, sollten die Länder es nicht schaffen, die Ziele umzusetzen, wird es eine allgemeine Privilegierung von Windrädern im Außenbereich geben. Darunter kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht viel vorstellen. Viele andere Menschen wahrscheinlich auch nicht. Können Sie das kurz nochmal erklären, was würde genau passieren dann?
Also bisher gibt es eine Negativplanung, das heißt die Länder und die Kommunen, die planen, begründen, warum an einem Ort kein Windrad gebaut werden kann. Sie müssen dann an anderen Stellen begründen, warum genau da ein Windrad gebaut werden kann. Und sie müssen auch, das ist momentan sehr kompliziert und umständlich und auch sehr vor Gerichten sehr anfällig, begründen, warum sie einen bestimmten Teil der Landesfläche für Windräder ausgeben. Da gibt es eine lange Rechtsprechung zum Substanzgebot. Und das machen wir jetzt einfacher, indem man einfach nur die Zahl von Herrn Habeck nimmt und sagt, die müssen wir jetzt in Planung umsetzen. Und dafür machen wir jetzt eine Positivplanung. Das heißt, wir schauen uns an vor Ort, in welchen Bereichen in dem Bundesland, in welchen Bereichen in der Kommune soll ein Windrad stehen. Diese Flächen werden dann gemeldet, in allen anderen stehen dann keine Windräder. Das ist dann sozusagen die Positivplanung. Sollten die Länder aber aus mir nicht bekannten Gründen 2026 es nicht geschafft haben, diese Ziele zu erreichen, gibt es diese Regelung nicht mehr, sondern dann gibt es eine allgemeine Privilegierung im Außenbereich. Dann heißt es, Investoren von Windrädern können diese dann entsprechend in der ganzen Landesfläche aufstellen und dann gibt es auch keine Möglichkeit für die Länder, eigene Abstandsflächen zu definieren. Das ist natürlich aus Gründen der Regionalplanung suboptimal. Es ist aber keine Sanktion, sondern es ist eine Rechtsfolge des Gesetzes.
Weil es an dieser Stelle gut passt, inhaltlich eine Frage digital von Herrn Wiedemann von Energate an Sie gerichtet, Herr Habeck. Warum haben Sie die Flächenziele auf 2026 und 2032 gestaffelt und nicht ein Datum zum Erreichen der Ziele festgelegt?
Weil wir wissen, dass die Ausweisung kompliziert ist und wir den Hochlauf der Windkraft, alle erneuerbaren Energien ja auch über die Ausschreibung des EEG ziehen auf 30 plus 35 wollen wir dann die Klimaneutralität im Energienetz erreicht haben, jedenfalls bilanziell erreicht haben, und 2030 dann 80%. Und die Ausweisung der Flächen, also 1,4 im Bundesdurchschnitt 2026, hat immer ungefähr 3 Jahre, 4 Jahre Vorlauf, bevor das EEG dann die Flächen bestellt. Und damit ist sozusagen die Logik genannt, das Ausweisen der Flächen, Enddatum 2032, sorgt dann dafür, dass 2035 die 2%-Ziele dann auch bestellt sind.
Herr Hiessen?
Ja, ich möchte zum Beteiligungsverfahren fragen. Herr Habeck, die betroffenen Verbände kritisieren, dass ihnen für Stellungnahmen eine unzumutbar kurze Zeit nur eingeräumt worden sei, von Freitag auf Montag. Worin ist unabwendbar eine so wirklich extrem kurze Frist begründet?
Ja, das ist eine kurze Frist, aber es sind ja Eckwerte, die das Kabinett beschlossen hat. Das geht dann heute in den Deutschen Bundestag. Und wenn es gelingt, wird dann das Gesetz vor den Sommerferien verabschiedet werden. So jedenfalls meine Hoffnung, dass man EEG und das sogenannte Osterpaket und diese beiden Gesetze zusammen sieht, gibt es ja auch einen ursächlichen Zusammenhang, und dann hätte man noch ungefähr 4 Wochen Zeit für die parlamentarische Beratung. In dem Fall würden dann die Verbände und alle anderen ihre Stellungnahmen dort einbringen können. Der hohe Zeitdruck ist der Dringlichkeit der Sache geschuldet.
Nachfrage an Frau Lemke. Der NABU, lange Zeit ein treuer kritischer Wegbegleiter des BMU, kritisiert, dass die Neuregelungen im Naturschutzgesetz in vielfacher Weise gegen europäisches Recht verstoßen würden. Der NABU führt das im Einzelnen aus und sagt, dadurch würden Klagen provoziert und somit eigentlich der Prozess verlangsamt, nicht beschleunigt. Wie reagieren Sie auf diese Kritik?
Der NABU ist ja dem nicht nur neuen BMUV, sondern auch dem alten BMU immer eng verbunden gewesen. Das ist eine richtige Beschreibung. Das heißt, der NABU hat genau die gleiche Aufgabenstellung, einerseits Klimaschutz zu forcieren und andererseits Artenschutz zu forcieren. Und dieses Spannungsverhältnis natürlich auch nicht nur bei der Windkraft, sondern letztendlich bei Landwirtschaft und vielen anderen Infrastrukturvorhaben, Siedlungsvorhaben immer auszugleichen. Ich glaube, das macht die enge Verbundenheit aus zwischen NABU und BMUV, dass man dieses Spannungsverhältnis jeweils austarieren muss. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir das mit diesem Gesetz, deshalb hat es auch länger gedauert, als wir ursprünglich geplant hatten, in der Ressortbesprechung genau austariert haben. Ich habe das vorhin auf die Frage Ihres Kollegen schon versucht auszuführen. Austarieren heißt austarieren. Die rechtlichen Bedenken kann ich nicht teilen. Das ist von den Juristen meines Hauses und natürlich auch von den anderen Ressorts intensiv geprüft worden. Wir halten das im Rechtsrahmen, im europäischen Rechtsrahmen so für vertretbar. Wir machen einen Ausgleich über die Artenhilfsprogramme für kollisionsgefährdete Vogelarten. Und von daher glaube ich, dass es ein Programm ist, ein Gesetz ist, ein Gesetzespaket ist, das für den Ausgleich zwischen diesen beiden Interessen sorgt. Und lassen Sie mich vielleicht noch eine Ergänzung. Ich weiß nicht, ob die Frage nach der Privilegierung im Außenbereich der Windkraft auch auf den Naturschutzbereich gemünzt gewesen ist. Der ist davon nicht betroffen, sondern das betrifft den Bereich der Gesetzesnovelle, aber nicht die Bundesnaturschutzgesetznovelle.
Ich finde hier gerade den Knopf nicht, dass die Frageliste geschlossen ist, kann aber schon sagen, dass weitere Fragen wir kaum mehr schaffen werden und ich glücklich bin, wenn wir die jetzt auf der Liste Stehenden schaffen. Ich bin bei dem Kollegen in der Mitte, hellblaues Hemd, und dann bei Herrn Hönig.
Hallo, Torben Lehning, Mitteldeutscher Rundfunk. Frage an Frau Lemke. Ich hatte jetzt vorhin ein Gespräch mit den Windkraftbetreibern, die nochmal meinten, dass auch bei dem jetzigen Gesetzesstand es so wäre, dass auf jeden Fall die Klagewelle noch so groß bliebe, dass sie ihre Windkrafträder überhaupt nicht bauen können, da die Naturschutzvorgaben immer noch zu hoch seien. Was entgegnen Sie dem?
Ja, das vielleicht auch zusammengenommen mit der Vorfrage des Kollegen Jessen deutet darauf hin, dass es um einen Ausgleich und einen Spannungsbereich geht, den wir mit diesen Gesetzen jetzt eben auflösen wollen. Ich hatte vorhin ausgeführt, dass einerseits durch die zusätzliche Flächenverfügbarkeit über das 2%-Gesetz und über die begrenzte Öffnung von Landschaftsschutzgebieten zügig mehr Fläche zur Verfügung gestellt wird und wir beim Repowering durch die stärkere und standardisierte Einbeziehung der Vorbelastung sehr schnell Repower-Möglichkeiten erhöhen. Nach meinem Kenntnisstand wissen das auch die Windkraftbetreiber zu schätzen. Aber natürlich werden wir jetzt einen Diskurs in der Öffentlichkeit haben von der Naturschutzseite, von der Windkraftseite, die versuchen, ihre jeweiligen Wünsche an einen solchen Gesetzgebungsprozess nochmal zu formulieren. Das ist erwartbar und das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Eben drum haben wir einen Ausgleich zwischen diesem Bereich vorgenommen. Und wenn die Windkraftbetreiber das Gesetz tatsächlich jetzt so nutzen, wie es für den 2%-Bereich, wenn die Länder die Flächenverfügbarkeit tatsächlich erhöhen, dann werden wir definitiv einen Ausbau von Windkraft ermöglichen und den naturverträglich machen.
Jetzt sagen die aber, die Windkraftbetreiber, dass es eben, obwohl man jetzt mehr Fläche ausweist, dass eben dort dann nicht gebaut werden kann, weil die Leute nach wie vor klagen können, wenn ein Rotmilan gesichtet wurde. Und dann ist immer noch die Frage, wie sollen dann die Windkrafträder gebaut werden?
Man muss vielleicht sich noch mal dafür vor Augen führen, dass Windkraft privilegiert ist im Baugesetzbuch und im Außenbereich, in den meisten Bereichen gebaut werden kann. Das ist juristisch eine tatsächlich große Privilegierung, die die Windkraft hat, die jetzt in der Tat noch mal verstärkt wird. Und dass es dann natürlich beim privilegierten Bauen im Außenbereich, wir reden ja nicht über Gewerbegebiete oder ähnliche, dann natürlich Naturschutzüberprüfungen braucht. Wir hatten die Fragen nach der Artenaussterbenskrise ja bereits hier auch heute besprochen. Ich habe versucht, die Dringlichkeit deutlich zu machen, dass man dann nicht einfach ohne naturschutzfachliche Prüfung privilegiert im Außenbereich bauen kann. Ich glaube, das wissen die Windkraftbetreiber auch. Und jetzt kommt es darauf an, die neuen standardisierten Möglichkeiten, die ich vorhin erläutert hatte, die wir gemeinsam mit den Ländern auch besprochen haben, zu nutzen und zu schauen, wo das einen schnellen Fortschritt jetzt bringt. Und natürlich werden wir die Gesetze evaluieren, sowohl aus Fragen des Klimaschutzes als auch aus Fragen des Naturschutzes. Aber jetzt werden erstmal neue Möglichkeiten geschaffen und die sollten genutzt werden.
Herr Hönig und dann Herr Kurmeier. Ist es noch nicht an? Ich sehe es nicht.
Hallo?
Jetzt.
Okay. Herr Habeck, Sie haben von einer gesagt, der stärkere Ausbau der Windkraft führe auch zu einer Zumutung für viele Menschen und Regionen. Jetzt gibt es ja viele Bürgerinitiativen, die gegen eine Verschandelung der Landschaft protestieren, dass Windräder in den Wald kommen, in Landschaftsschutzgebiete. Also welche Botschaft haben Sie denn an diese Gegner der Windkraft?
Erst einmal ist es eine Botschaft, die Deutschland gegeben hat und zwar partei- und regierungsübergreifend. Schon in der letzten Legislaturperiode, wenn auch ohne Maßnahmen hinterlegt, gab es den Beschluss, dass die CO2-Emissionen bis 2030 um -65% und bis 2040 um -88% zu senken sind. Das kann nach Lage der Dinge nur durch einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien gelingen. Denn nicht nur der Stromsektor, also Atom-, Kohle-, Gaskraftwerke müssen ja ersetzt werden, sondern auch die Mobilität wird zunehmend elektrisch. Wir werden einen großen Rollout von Wärmepumpen erleben, die auch Strom geführt und hoffentlich erneuerbarer Strom geführt, dann die Wärmeleistung erneuerbar und klimaneutral machen werden. Die Industrie hat einen wahnsinnigen Hunger nach grünem Wasserstoff, der muss ebenfalls produziert werden. Wenn wir also ernst nehmen, was beschlossen ist, dann heißt das, wir brauchen mehr erneuerbare Energien. Das ist die Geschäftsgrundlage dieser Regierung. Und Herr Jung hat darauf hingewiesen, dass die Planungsräume mit den Klimaschutzzielen überhaupt nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Deswegen heute diese beiden Gesetze, die ja weitere flankieren oder mit weiteren kombiniert sind. Wenn man das nicht will, dann sagt man, wir wollen nicht die Klimaschutzziele der Bundesregierung. Mir fällt kein dritter Weg ein, da rauszukommen, denklogisch da rauszukommen. Das kann man nicht alles importieren. Die Leitungen sind nicht gelegt. Man kann überhaupt nicht so viel flüssigen Wasserstoff transportieren, wie davon da ist. Wer das also nicht will, sagt, wir wollen weitermachen in dem Energiesystem, das wir haben, vom Verkehr bis über das Heizen bis zur Industrie. Also muss man sich einfach ehrlich machen. Man kann diese Position einnehmen. Ich halte sie für absurd in einer Zeit wie dieser. Aber wenn man sie einnimmt, dann hat man zumindest einen logischen Grund. Wer aber sagt, ich will Klimaschutz, aber kein Ausbau von der erneuerbaren Energien, verlässt jede Rationalität und Logik. Das ist also die Geschäftsgrundlage dieser Regierung. Sie handelt logisch und rational. Darüber hinaus hat sich etwas geändert, neben der Notwendigkeit. Es gibt eine zunehmende Erkenntnis, und dass es ein Vorteil ist, viele erneuerbare Energien zu haben. Ich will es mal am Wald deutlich machen. Nun komme ich aus einem Bundesland, das relativ waldarm ist, aber ich war in vielen Regionen, in vielen ostdeutschen Ländern, auch in Rheinland-Pfalz, wo die Frage, soll Windkraft in den Wald gestellt werden, die ganze Dörfer gespalten hat und ganze Landesregierungen unter Druck gebracht hat. Nun haben wir aber in den letzten Jahren gesehen, wie sehr der Wald leidet, wie sehr Borkenkäfer und Trockenheit Wälder zerstören. Und zwar Kalamitätsflächen, so heißt es ja, also kaputte Wälder, nicht nur kleine Löcher in den Wald reißen, sondern ganze Hänge quasi entwaldet sind auf einmal. Das ist schlecht für den Wald, es ist schlecht für die Natur, es ist schlecht für die Hänge und die Korrosionsgefahr an diesen Hängen. Es sind jetzt auf einmal die Förster und Waldbauern, die noch davor gesagt haben, lasst uns die Windkraftanlagen bitte nicht in unseren Wald stellen. Die sagen, bitte stellt die Windkraftanlagen in den Wald, auf diese Flächen. Da ist nämlich der Wald gar nicht mehr da, da ist er kaputt. Und mit den Erträgen den Wald wieder aufzuforsten. Das ist auf einmal eine neue Logik, eine Nachfrage, die ich auch in Bayern gehört habe, die gesagt haben, es ist doch gut für den Wald. Und dazu kommt eben, na klar, wenn man auf den Hängen die Windkraftanlagen hat, dann sieht man die von Ferne. Aber im Wald selbst, wenn man unter den Bäumen spazieren geht, sieht man sie ja schon dann gar nicht mehr. Da gibt es eine ganz neue Nachfrage. Die Wirtschaft selbst, auch in Bayern, wenn ich darauf hinweisen darf, es ist der Verband der Bayerischen Wirtschaft, so heißen die, sagt, hört uns auf mit 10H. Wir verlieren ökonomisch. Die ganzen Standortentscheidungen gehen auf einmal in Regionen, wo mehr erneuerbare Energien, und das ist im Klartext, mehr Windkraft ist. Die Beispiele habe ich ja mehrfach schon genannt und sie werden in den Gesprächen mit den CEOs begründet. Wenn jetzt der nächste Schritt kommt, nämlich die Elektrolyse, also Verwandlung von erneuerbaren Strom in Wasserstoff, dann wird man nicht quer durch Deutschland 700, 800 Kilometer Stromleitung bauen für sau viel Geld gegen den Widerstand der Bevölkerung und dann am Ende der Stromleitung Elektrolyse, also Wasserstoffproduktion zu betreiben, sondern das wird da sein, wo die erneuerbaren Schwerpunkte sind. Also wird sich auch die industrielle Produktion, auch die Innovation, auch das Nutzen von Wasserstoff dahin verlagern. Das ist also anerkannt. Dritter Punkt, nicht nur Wald und Industrie, sondern eben die Beteiligung der Menschen wird durch das neue EEG günstiger gemacht. Ich verstehe komplett, und das ist der Unterschied zwischen meinem Bundesland und vielleicht, Clara, wenn ich das sagen darf, deinem Bundesland oder anderen Bundesländern.
Die gehören uns ja.
Das ist ein Unterschied. Ja, die gehören euch nicht. Da sind, während in meinem Bundesland die Windparks zur Hälfte den Menschen gehören und die Leute dadurch auch ein Einkommen gewinnen und die Kommunen dadurch ein Einkommen gewinnen und ihre Kindergärten, Schulen, Turnhallen dadurch sanieren können. Durch die Einnahmen, die Gewerbeeinnahmen, aber eben auch durch die direkte Beteiligung, gibt es natürlich auch Regionen in Deutschland, wo irgendwelche Fremdinvestoren Windparks hingestellt haben und die Leute haben, was haben sie davon? Buchstäblich gar nichts. Sie gucken da drauf, aber haben keine Beteiligung daran. Das ändern wir jetzt. Alles drei führt zu einer neuen Nachfrage. Ja, Windkraftanlagen verändern die Landschaft. Sie haben einen Einfluss auf Arten, ohne Frage. Das ist so. Ich glaube, man kann das auflösen. Steffi Lemke hat es ausgeführt. Wir lösen das jetzt auf. Aber sie führen eben auch zu mehr Wertschöpfung und zu mehr Beteiligung, wenn man es klug macht, in den Kommunen. Und es macht eben einen Unterschied, ob man sagt, da gucke ich auf 10 Windmühlen und habe davon gar nichts, oder man sagt, da sind jetzt 10 Windmühlen, aber sie sorgen dafür, dass wir unser Freibad im Sommer nicht mehr schließen müssen, dass die Kommune genug Geld hat, um die sozialen oder die kulturellen Einrichtungen zu betreiben, oder ich selbst mich daran beteiligen kann. Das alles ist jetzt leichter möglich und insofern hoffe ich, dass die abstrakt ideologische Debatte und die Debatte, die man berechtigt führen kann, dass man Erinnerungsräume, Kindheitsräume dadurch verändert sieht, aufgefangen werden kann durch den Mehrwert, den wir haben, sowohl für allgemeine Ziele wie Klimaschutz und Energiesouveränität und Sicherheit, wie aber auch den konkreten Mehrwert für die Menschen in den Regionen, wenn man es klug anstellt.
Vielleicht noch eine Nachfrage. Warum fehlt weiterhin in dem Gesetzespaket eine gesetzliche Verpflichtung, dass Windparkbetreiber, Kommunen am Ertrag beteiligen müssen?
Weil das nicht in diesem Gesetz vorgesehen ist, sondern im EEG. Und das liegt dann bei den Kommunen, auch für die Bestandwindparks, wenn das EEG wie geplant durchkommt, eine Beteiligung dann festzusetzen.
Herr Kohlmeier.
Ja, Sie haben ja vorher auch von den Genehmigungszeiten gesprochen, haben jetzt aber meines Erachtens nach nicht die Go-To-Areas angesprochen, die Sie ja mit inkludieren wollen, die ja von der EU kamen. Nehmen Sie uns doch mal mit 3-4 Jahre in die Zukunft, welche Teile Deutschlands werden dann Go-To-Areas, also Gebiete, in denen innerhalb von 12 Monaten eine Genehmigung erfolgen muss, 3 Monate dazu maximal, wo dann auch eine im Vorhinein eine Umweltprüfung vorgenommen werden soll. Also einerseits, wo werden dann diese Zonen sein in Deutschland und wer wird die Umweltprüfung nochmal zahlen? Das ist meines Erachtens nicht ganz klar.
Klar, willst du?
Ja, das ist nicht in diesem Gesetzpaket geregelt. Wir prüfen das in einer anderen Novelle. Es stehen ja noch einige Gesetzesnovellierungen an, unter anderem das Raumordnungsgesetz, weil wir insgesamt natürlich die Planungsbeschleunigung in Deutschland machen werden. Also insofern haben wir das auf dem Schirm, aber jetzt nicht in diesem Gesetz geregelt, weil auch noch nicht ganz klar ist, wie diese Go-To-Areas dann auch von der Europäischen Union ausgestaltet sind und wann sie exakt kommen.
Ich wechsle nochmal ins Digitale. Der Kollege Kreuzfeld von der TAZ fragt, ich adressiere die Frage an Frau Lemke. Der Bundesverband Windenergie kritisiert, dass die geplanten Änderungen im Naturschutzrecht die Genehmigungsprozesse nicht beschleunigt, sondern durch unklare Rechtsbegriffe sogar verlängern könnte. Was sagen Sie zu dieser Kritik? Erwarten Sie dort noch Änderungen im weiteren Gesetzgebungsverfahren?
Die Kritik ist bekannt und die nehme ich zur Kenntnis und bleibe bei meiner Position, dass wir mit guten Juristen aus verschiedenen Ressorts gute Lösungen gefunden haben, die rechtssicher sind und dass diese neuen Möglichkeiten dann jetzt genutzt werden sollten.
Dann bin ich im Saal bei Herrn Pokraka und dann bei Herrn Staude.
Ja, vielen Dank. Herr Habeck, Sie sind in den Bundesländern gewesen, im Januar zum Beispiel in Bayern, haben mit denen gesprochen und waren mit denen auch so verblieben, die sollen mal liefern erstmal, bevor wir im Bund was regeln. Jetzt haben Sie im Bund was geregelt, was die Länder im Notfall zwingt, ihre regionalen Abstandsregeln aufzugeben. Was bedeutet das denn aus Ihrer Sicht für die Bemühungen der Länder, die Sie ja eingefordert haben, dass Sie jetzt doch eine Bundesregelung machen?
Ja, ich denke, wir sind beide im Wort. Bayern, die Bayerische Landesregierung, der Ministerpräsident und wir und ich. Bayern hat einen Vorschlag gemacht, die Zahlen schwanken ein bisschen, aber es geht 700 Windkraftanlagen plus minus in dieser Legislatur noch. Das ist doch super. Das ist ein Anfang, nachdem jahrelang nichts passiert ist, zeigt also, dass eine neue Dynamik da ist. Und ich habe damals gesagt, wenn die Länder ihre Ziele erreichen, dann können sie ihre Abstandsregeln wählen, wie sie wollen. Und so machen wir es. So hat das Haus Geiwitz das jetzt umgesetzt, dass die Flächen oder die Abstände auch auf landesplanerischer Seite größer werden können als vom Gesetz vorgeschrieben. Es ist ja so, dass das Bundesinvestitionsschutzgesetz beispielsweise Abstandsregeln vorsieht. Also Lärm, Licht, das muss alles berücksichtigt werden. Aber man kann eben darüber hinausgehen, wenn man die Ziele erreicht. Und genauso haben wir es quasi immer gedacht und angekündigt. Der Unterschied ist jetzt, dass man nicht sagen kann, in meinem Land gilt pauschal XY mal H mal Höhe, sondern man muss an den Flächen zeigen, dass die Abstände gewahrt werden. Da kann man auch 10H drauflegen, wenn man will. Es wird schwer werden, das überall durchzuhalten, aber das ist dann die planerische Kunst der Behörden. Aber man muss es konkret in der Fläche machen. Man kann also nicht mehr ein sowohl als auch tun. Wir weisen mal so und so viel Fläche für Windkraftanlagen aus. Dann sagen wir, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und dann packen wir da 10H drüber und dann kann die Fläche überhaupt nicht benutzt werden. Und insofern setzen wir jetzt genau das um, was wir damals gesagt haben. Die Länder haben flexibelste Möglichkeiten, damit umzugehen. Die Zahlen sind auch den Umständen entsprechend angepasst. Es gibt die Möglichkeit der Vereinbarung zwischen den Ländern und dann muss man auf der Planungsebene eben seine Abstände wählen, wie man will. Und was man nicht machen kann, ist sich aus der Verantwortung rausstehlen und sagen, wir machen gar nichts, alle anderen machen was, aber wir sind das Klimaschutzland. Das funktioniert natürlich nicht mehr und soll auch nicht mehr funktionieren.
Kurze Nachfrage, gehen Sie davon aus, dass die Länder dieser Argumentation, die Sie jetzt vorgetragen haben, folgen, auch im Gesetzgebungsverfahren oder dass da nochmal Widerstand kommt?
Wir haben uns mit den Energie- und Umweltministern der Länder immer abgestimmt. Das heißt, die wussten immer sehr genau, was wir da tun, diskutieren und haben sich auch eingebracht, wofür ich dankbar bin. Die beiden Gesetze sind nicht zustimmungspflichtig im Bundesrat. Das heißt, mit dem Beschluss des Deutschen Bundestages haben sie Gesetzeswirkung.
Herr Staude, sehe ich das Mikro wieder nicht?
Ja, ja, danke für die Möglichkeit. Eine Frage an Frau Lemke. Ich muss doch nochmal zum Artenschutz zurückkommen. Die Koalition hatte darauf verzichtet, das europäische Naturschutzrecht zu ändern. Und dieses sieht einfach den Individuenschutz vor. Also der einzelne Vogel, die bedrohte Art ist geschützt, der einzelne Vogel. Sie setzen jetzt im Gesetz auf Populationsschutz. Und wie wollen Sie diesen rechtlichen Widerspruch auflösen? Denn die Naturschutzverbände und werden sich natürlich auf das europäische Naturschutzrecht berufen. Und darauf zielen ja auch die Fragen der Kolleginnen ab. Wie lösen Sie diesen rechtlichen Widerspruch auf? Sie sind da auf europäischer Ebene in einer schwächeren Position.
Das Artenschutzrecht sieht gegenwärtig bereits sowohl den Individuenschutz als auch den Populationsschutz vor. Es gibt beide Rechtsgüter im Artenschutzrecht auf europäischer und auf nationaler Ebene. Und wir versuchen eben jetzt, und wir haben das rechtssicher gestaltet, da vertraue ich weiterhin meinen Beamten mehr als den Argumenten, die die Windkraftindustrie vorträgt. Wir haben genau dieses Spannungsverhältnis jetzt mit Standardisierungsprozessen einerseits. Das heißt, wir schaffen bundeseinheitliche Regelungen. Das wird Entbürokratisierung in den Planungs- und Genehmigungsverfahren nach sich ziehen. Und zweitens durch die Vereinfachung der Ausnahmeprüfung und das Signifikanzprinzip so weite Fortschritte erreichen, dass einerseits die Interessen der Windkraftindustrie für bessere Flächenverfügbarkeit und entbürokratisierte Genehmigungsverfahren gewahrt werden und andererseits der Natur- und Artenschutz gewahrt wird. Wir ein Austarieren zwischen Individuenschutz und Populationsschutz hinbekommen. Wir mit einerseits Vermeidungsmaßnahmen, die bekannteste ist, glaube ich, das Abschalten von Windkraftanlagen, Reaktionsmöglichkeiten haben und durch das Artenhilfe-Sofortprogramm weitere Reaktionsmöglichkeiten, neue Reaktionsmöglichkeiten auf Kollisionsrisiken schaffen. Ich glaube, dass es wirklich ein austariertes Paket ist, das wir da vorlegen. Wir werden das intensiv jetzt natürlich im weiteren Verfahren auch während der parlamentarischen Befassung noch mit den Verbänden diskutieren. Die Argumente sind, glaube ich, alle bekannt, liegen auf der Hand, dass es von der einen wie von der anderen Seite diese Wünsche, diese Interessen, diese Hinweise auf juristische Bedenken gibt. Wir haben da solide Arbeit abgeliefert und ich hoffe, dass auch die Windkraftindustrie auf der einen Seite, die Umwelt- und Naturschutzverbände auf der anderen Seite anerkennen können, dass wir das, was Robert Habeck jetzt auch mehrfach ausgeführt hat, dazu gezwungen sind, einerseits Erneuerbare schneller auszubauen, um Klimaschutz zu erreichen, der auch Naturschutz ist, und andererseits Naturschutz besser zu behandeln, als das bisher der Fall gewesen ist. Ich kann nur noch mal auf das Aktionsprogramm und auf das Artenhilfsprogramm. Wir haben auch den Bundesnaturschutzfonds, den wir bündeln, gut ausstatten, besser ausstatten. Also verschiedenste Maßnahmen, die jetzt aber nicht in dieser Gesetzesnovelle liegen, um den Naturschutz in Deutschland voranzubringen.
Wir kommen mit Blick auf die Zeit nicht mit allen Fragen durch. Deswegen würde ich Sie jetzt bitten, sich auf eine Frage zu beschränken. Ich nehme im Saal noch zwei und eine digitale zum Abschluss und bin im Saal bei Herrn Koch.
Herr Habeck, wir haben jetzt über die Flächen geredet. Was heißt das für die konkrete Zahl von Windanlagen bis 2035? Also gegenüber 30.000 ungefähr heute. Wie viel werden es dann sein? 50.000, 60.000? Wie viel? Haben Sie eine Peilung?
Die mache ich jetzt im Kopf. Wenn wir 0,5% der Fläche verfügbar haben da drauf und auf 1,4% der Fläche gehen wollen, man aber in Rechnung stellt, dass die Windkraftanlagen größer werden und größere Abstände haben, dann denke ich, werden wir eine Zahl haben, die zwischen dem heutigen Stand und 2030 zwischen verdoppelt und verdreifacht liegen wird.
Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo. Ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Dann Herr Jordans.
Danke. Herr Habeck, vielleicht eine etwas naive Frage, aber beim Thema, also wenn es um fossile Energien geht, hat man ja jahrzehntelang gerne Energie importiert aus dem Ausland. Aber hier geht es anscheinend darum, den Windenergiebedarf gänzlich national zu decken. Hat denn der Import von Windenergie, spielt das irgendeine Rolle in Ihren Überlegungen?
Ja, wir haben im EEG Das ist ein anderes Gesetz, das ist aber in der Abstimmung ja die Möglichkeit geschaffen, dass man bis, ich glaube es sind 20%, wenn ich das richtig im Kopf habe, von Energie importieren kann und was angerechnet werden kann. Das ist auch offen über den Energieträger, also es muss nur erneuerbar sein. Entsprechend sind wir beispielsweise mit Dänemark, da war ja gerade die große Windenergiekonferenz und Dänemark will große Offshore-Hubs bauen, also quasi Energieinseln, wenn man so will, sofort sowohl in der Ostsee wie in der Nordsee, um den Strom zu vermarkten. Insgesamt, die brauchen den gar nicht selbst, sind wir also mit denen im Gespräch, dass wir uns daran beteiligen, Deutschland über Investoren sich daran beteiligt und dann aber nicht nur den Strom kauft, sondern als Investition dort selber tätig ist. Und das würde dann in den Klimaschutzzielen, den Ausbauszielen angerechnet werden können.
Dann kommt die letzte Frage digital von der Kollegin Pugliese von ANSA. Sie fragt an Sie gerichtet, Herr Habeck, zu der Gazprom-Geschichte. Nochmal zu den Folgen für Deutschland, dadurch, dass Gazprom die Lieferungen reduziert. Und ist diese Ankündigung, weil Sie sagten, es sei auch eine politische Entscheidung, auch ein Signal im Vorfeld der Reise von Kanzler Scholz mit Draghi und Macron nach Kiew?
Dazu müsste man in Putins Kopf reingucken, um das zu beantworten. Und ich bin froh, dass ich da nicht reingucken kann. Das weiß ich nicht. Es kann Zufall sein, es kann damit begründet sein, es kann aus anderen Gründen kommen. Das ist reine Spekulation.
Dann möchte ich es dabei bewenden lassen. Für alle, die jetzt nicht mehr dran kamen, bitte ich um Verständnis, weil die nachfolgende PK gleich im Anschluss weitergeht. Vielen Dank für Ihr Kommen und vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort standen.
Danke. Thinking.